Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Heute zu Gast bei Mama macht Business, Carolina Zolobak. 2017 arbeitete sie noch als Assistenz der Geschäftsführung in Teilzeit und nutzte ihre Freizeit, um zu zeichnen, oft auch kleine Illustrationen auf dem Weg zur Arbeit. Vom Beruf des Illustrators las sie erst im Internet und stellte dann fest, dass das perfekt zu ihr passen würde. Denn für eine Künstlerin war sie immer zu rational, aber ihre Kreativität konnte sie so zu Geld machen. Sie startete mit Porträts von Katzen und Familien und arbeitete schnell für große Unternehmen. 2019 erschien kurz nach der Geburt ihres Kindes ihr erstes Buch Try Yourself Happy. Carolina glaubt ganz fest an die Visualisierung von Zielen und hat damit schon gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel als sie es mit ihren Illustrationen in die Flow geschafft hat. Sie schwört auf LinkedIn für die Kundengewinnung. Warum und wie sie das macht, darüber reden wir in dieser Episode. Hallo, hallo, liebe Carolina, wie schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Und lass uns direkt mit einer ganz konkreten Frage starten. Was würdest du denn sagen, was ist denn jetzt mit Kind und Selbstständigkeit für dich die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung, ja, kann man eigentlich schon an dem heutigen Morgen ein bisschen beschreiben, ist, dass nichts planbar ist. Also heute ist mein Kind gesund, aber dafür ist mein Mann krank. Der übernimmt eigentlich die Morgen dann mit dem Kind. Ja. Und dann musste ich heute schon alles so stricken, dass ich meinen Sohn in die Kita gebracht habe und irgendwie alles früher und anders als sonst. Man muss wirklich sehr flexibel sein. Mhm. Es ist sehr oft jemand krank, irgendetwas passiert, die Kita ist zu. Und ich meine, Schule kommt auch dann irgendwann auf uns zu und extrem lange Ferien. Das ist, glaube ich, auch noch so eine Sache. So Schulferien als Selbstständige, das zu rocken und zu organisieren, ist, glaube ich, nicht ohne. Und andererseits hat es auch Pluspunkte. Also, weil man kann trotzdem irgendwie arbeiten, auch wenn das Kind da ist. Oder ich kann das manchmal. Manchmal kriege ich das hin. Und ich, diese Flexibilität, die es braucht, ist auch das Gute daran eigentlich. Also, dass ich diejenige bin, die entscheidet, dass ich so flexibel sein kann. Mhm. Und genau, und nicht jetzt irgendwie ein Chef über mir steht und ich jedes Mal abfragen muss, oh, jetzt darf ich zu Hause bleiben, mein Kind ist krank oder jetzt muss ich zu Hause bleiben oder wie sieht's aus, irgendwie was einreichen, ein Jahr vorher mit Urlaub oder so. Das ist gleichzeitig der Nachteil und der Vorteil, würde ich sagen.
Mhm, okay. Und wie passt das denn zusammen mit deinem organisierten Wesen und eben diesem flexibel bleiben? War das ein Prozess, dass du da hingekommen bist oder hast du die nötige Ruhe in dir selbst, dass du da einfach einen Schritt zurücktreten kannst und die Sachen einfach auch so ein bisschen passieren lassen kannst? Wie bist du da so vom Charakter unterwegs?
Nee, ich bin nicht so entspannt und zen, dass ich das immer so passieren lassen konnte. Ich glaube, ein bisschen Glück ist dabei, weil in unserer Dreierkonstellation mit meinem Mann ist es so, dass wir nicht viel Auswahl haben. Mein Mann hat Arbeitszeiten von 13 bis 20 Uhr. Mhm. Das heißt, der kann nie nachmittags übernehmen, wenn er arbeitet und abends. Und dementsprechend war schon immer klar, ich arbeite morgens. Er übernimmt den ganzen Vormittag sozusagen und dann übernehme ich nachmittags. Also das mussten wir uns nicht ausdenken, da mussten wir nicht umkämpfen oder das irgendwie organisieren. Das war quasi von außen gegeben, wie sich so der Tagesablauf einteilt. Und dementsprechend, auch wenn, sage ich mal, jetzt ein Tag ausfällt, kita-technisch oder krankheitstechnisch, ist es ja dennoch so, dass mein Mann bis 13 Uhr da ist. Das heißt, ich habe zumindest noch mal einen halben Tag, den ich arbeiten kann. Und dass er dann auch seinen Tag fast normal angehen kann sozusagen, während ich dann den Nachmittag übernehme. Also da ist diese Konstellation, die uns von außen sozusagen gegeben wurde, eigentlich ganz praktisch. Und dennoch, also ich erinnere mich besonders in den Corona-Zeiten, mussten wir schon viel verhandeln. Ja, also wer bleibt jetzt zu Hause, also nach meiner Elternzeit, wer macht das wie? Und das musste sich irgendwie fügen. Da war sehr viel Verhandlungen und sehr viele Gespräche, wie wir das, sage ich mal, jetzt in der Partnerschaft aufteilen. Ja. Und natürlich bin ich da sehr, sehr privilegiert, dass ich einen Partner habe, der die Hälfte der Care-Arbeit übernehmen möchte und das auch tut. Und dementsprechend ja, habe ich auch immer so einen kleinen Backup-Plan. Und da diese Flexibilität ist jetzt so, dass wir manchmal schauen, okay, wessen Termin ist gerade wichtiger? Das passiert halt auch. Ne? Jetzt habe ich heute zum Beispiel das Interview. Wäre jetzt irgendwas ausgefallen, müsste er halt einspringen, weil das wichtig ist. Und wenn er irgendeinen wichtigen Kundentermin hat, dann übernehme ich mal. Also das, ja, aber das ist gewachsen.
Es ist vielleicht auch noch ganz spannend zu wissen, dass dein Mann ja auch selbstständig ist.
Ja, also, das stimmt. Das habe ich ja nicht erwähnt, genau.
Ja, genau, oder? Das ist ja auch noch meine besondere Herausforderung. Er hat ja auch eine andere Verantwortung oder eine besondere Verantwortung seinem eigenen Unternehmen gegenüber.
Genau, also er ist auch nicht nur solo selbstständig, sondern er ist halt wirklich Unternehmer mit Angestellten und mit Fixkosten, die großen, hohen Fixkosten, die zu decken sind. Das heißt, da müssen wir tatsächlich immer schauen. Aber genau diese Situation hat uns in Corona-Zeiten ja schon sehr viele Schwierigkeiten bereitet, weil da keiner von uns irgendwie in Kurzarbeit gehen konnte oder irgendeine andere Hilfe bekam. Aber wir haben es geregelt bekommen und durchgestanden.
Ja, wir hatten das letztens schon in einem Podcast, dass ja auch die Selbstständigen eigentlich in der C-Zeit immer die Letzten waren, die ihre Kinder zur Betreuung bringen konnten oder also eigentlich immer so die allerletzten, die noch was kriegen konnten sozusagen.
Genau, ja, das so hat es sich angefühlt.
Besonders hart. Ja. Wie ist es denn ganz konkret? Also wenn du jetzt wir haben jetzt schon gehört, okay, ihr habt quasi klar eure Arbeitszeiten, die sind vorgegeben, weil ihr eben das schon von Anfang an so macht. Aber wie planst du denn dann die Zeit, die du hast zum Arbeiten? Wie organisierst du dich sozusagen?
Ja, da habe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen eine Struktur aus meinem Mentoring. Ich hatte nämlich ein Jahr lang eine Mentorin und die hat mir gesagt, dass ich unbedingt eine Struktur brauche. Denn wenn irgendwann sehr viel Arbeit kommt, tendiert man dazu, die Aufträge abzuarbeiten, aber das Business, die Arbeit an dem Business irgendwie schleifen zu lassen. Und dementsprechend habe ich eine Wochenstruktur und ich habe auch feste Tage im Monat, die ich für Dinge eingeplant habe. Zum Beispiel ist bei mir immer am 1. des Monats, nenne ich Money Day. Da wird Buchhaltung für den Monat gemacht und aber auch so ein finanzieller Check, wie sieht's aus? Ist genug irgendwie für die Steuern zurückgelegt? Ne? Wo stehe ich finanziell und wo möchte ich zum Ende des nächsten Monats stehen oder zum Ende des Jahres stehen? Das mache ich immer am 1. von jedem Monat. Und sonst habe ich auch eine ganz feste Struktur für zum Beispiel soziale Medien. Vor allem eigentlich, ich habe eigentlich nur eine Struktur für LinkedIn, weil ich sehr viel auf LinkedIn mache. Die sieht jetzt beispielsweise, meine sieht so aus, dass ich montags und freitags ein bisschen auf LinkedIn bin und kommentiere, dienstags und donnerstags poste und mittwochs mein Netzwerk erweitere. Diese Sachen mache ich immer als erstes am Tag, diese LinkedIn-Sache, weil morgens ist auch immer ganz gut. Auch alle, die im Angestelltenverhältnis sind, sind meistens morgens kurz vor der Arbeit auf LinkedIn. Genau, also damit startet auch jeder Tag. Und dann ist es relativ frei. Dann kommt es wirklich drauf an, was ansteht. Und ich habe sehr viel Abwechslung, weil ich ja sowohl diese ganz strikt kreative Arbeit habe, wo ich zeichne und koloriere, aber auch viel Arbeit habe, wo ich recherchiere oder schreibe. Also das versuche ich immer abzuwechseln, auch so ein bisschen abhängig davon, wie mein Nacken und meine Hand das gerade brauchen, ehrlich gesagt.
Okay. Und das machst du aber ganz frei. Du arbeitest jetzt nicht irgendwie mit Zeitblöcken, wo du sagst, du arbeitest in Zeitblock 1 an Projekt 1, dann an 2 und also.
Ich sage mir das manchmal, um Prokrastination zu überwinden oder um in etwas reinzustarten. Wenn es Projekte gibt, wo ich ein bisschen Angst vor habe oder wo ich nicht weiß, wie ich starten soll, sage ich mir, okay, jetzt eine Stunde arbeitest jetzt eine Stunde da dran. Aber das halte ich dann nicht ein. Also wenn ich einmal starte, dann läuft das meistens länger. Das ist quasi nur so ein interner Trick von mir, dass ich sage, so jetzt setz dich an diese Sache, vor der du Angst hast, wo du nicht anfangen möchtest und machst du jetzt eine Stunde. Aber sonst ist es tatsächlich relativ frei. Was ich mache, ist, ich mache jeden Morgen beim Kaffee, mache ich mir meine To-Do-Liste und dann schaue ich da bestimmt 10-mal am Tag drauf und schaue, wie viel Zeit habe ich noch für dieses Projekt. Also jetzt im Moment habe ich 3 Projekte gleichzeitig und ich mache tatsächlich auch jeden Tag, arbeite ich an den 3 Projekten ein bisschen. Also ich mache jetzt nicht irgendwie Montag, Dienstag das eine. Vielleicht wäre das zielführender. Ich überlege auch, ob das nicht dann in so einem Tunnel, wenn man das ist, da ist, ob das nicht besser wäre. Aber irgendwie kann ich das nicht oder mag das nicht. Mag dann in allen dreien gleichzeitig arbeiten.
Mhm, ja. Okay. Und wie genau legst du diese Planung fest, dass du eben an bestimmten Tagen postest, LinkedIn machst und so weiter? Und wie schreibst du deine To-Do-Liste? Sind das digitale Tools oder alles auf Papier?
Digital, aber rudimentär. Also ich habe etliches ausprobiert tatsächlich an Tools und bin hängen geblieben bei Notizen im Handy für meine To-Do-Liste. Und Excel für Jahresplanung, Finanzplanung und so weiter, ja, auf dem Laptop. Ja. Genau, in der Notizen-App ist das so, dass ich wirklich jeden Tag die To-Do-Liste runterschreibe. Und dann habe ich Symbole, so ein bisschen, glaube ich, wie im Bullet Journal, dass ich quasi abgehakt, komplett runtergefallen, habe ich nicht gemacht, werde ich nicht mehr machen und einfach verschoben auf den nächsten Tag. Also ja, das sind die drei Symbole, die ich nutze. Zum Ende des Tages gucke ich da halt drauf und schaue, was ich verschiebe und am nächsten Tag, ne, schaue ich, was vom letzten Tag noch übrig ist, was noch gemacht werden muss. Also wirklich sehr simpel. Das hat sich bei mir bewährt, weil es wenig Zeit einnimmt, weil ich es immer dabei habe. Ja. Und ich brauche es nicht komplexer. Also ich bin ein Frau-Unternehmen und ich muss das mit niemandem koordinieren und deswegen brauche ich nicht irgendwie komplexere Systeme für meine To-Do-Liste. Mhm. Und diese Excel-Strategie, die habe ich auch von meiner Mentorin tatsächlich. Also wir haben mit ihr viele, viele Apps und Tools besprochen, was man nehmen könnte. Und am Ende meinte sie, also ich mache es in Excel, so sieht das aus. Und dann habe ich das auch einfach übernommen und finde das auch relativ simpel und es passt so für mich. Und da habe ich Jahrespläne drin, Halbjahres- und Monatspläne und gucke da immer rein, wie es so aussieht. Und die sind auch tatsächlich eher zur Orientierung da. Also die müssen nicht dann so eingehalten werden. Mhm. Das klappt auch nie, dass die so eingehalten werden. Aber in Momenten, wo ich ein bisschen struggle und nicht weiß, wo ich jetzt weitermache, gucke ich da rein.
Ja, okay. Und jetzt ganz konkret, warum eigentlich der Fokus auf LinkedIn? Du hast vorhin gesagt, du verbringst eigentlich vorsätzlich deine Zeit mit LinkedIn. Offensichtlich bist du auch so ein bisschen gewechselt, weil am Anfang hast du ja von Instagram erzählt, das hat sich ganz gut bei dir gelohnt. Jetzt hast du LinkedIn-Fokus. Wie kam es dazu?
Genau. Ich denke, dass alle Illustratoren erstmal an Instagram denken als soziales Medium, weil es bietet sich an. Es ist halt ein Bildmedium und wir machen Bilder. Ja. Ich glaube, die Annahme ist auch, dass alle Verlage und alle Magazine auf Instagram Illustratoren suchen. Zumindest ist das so mit dem Flow-Magazin, den berühmtesten Magazin für Illustratoren, die schauen schon auf Instagram. Ja. Und da habe ich angefangen und irgendwann musste ich und wollte ich ein bisschen den Kundenstamm wechseln, denn ich hatte viele Aufträge von Magazinen und hatte dann auch mein Buch draußen, konnte aber davon auch immer noch nicht leben. Also das waren sehr schöne und erfüllende Aufträge, aber ich hätte nicht so viele Magazinkunden haben können, dass ich davon ein Einkommen hätte, von dem ich leben könnte.
Das heißt, dann, die sind nicht so gut bezahlt einfach, so stückweise.
Ja, und es gibt auch gar nicht so viele. Ja, also es gibt auch gar, also vielleicht hätte ich nonstop an Aufträgen für Magazine gearbeitet, hätte es vielleicht geklappt, aber es gibt gar nicht so viele, die Illustratoren beauftragen. Und die werden auch nicht immer nur mich beauftragen, die möchten auch wechseln, die möchten unterschiedliche Ziele. Und immer das war mir relativ schnell klar, dass das nicht geht, dass ich darauf quasi mein Einkommen basiere. Und in meinem Mentoring habe ich mit meiner Mentorin herausgearbeitet, dass ich für Unternehmen illustrieren möchte. Und dann meinte sie, ja, Unternehmen sitzen auf LinkedIn. Und ich habe mich erstmal gesträubt, weil für mich LinkedIn zu dieser Zeit, also das war für mich eine Plattform für Angestellte, die irgendwie ihren Lebenslauf polieren und einen neuen Job finden wollen. So habe ich das verstanden. Ich habe auch gar nicht gewusst oder gemerkt, dass dort auch quasi eine Timeline ist, wo Menschen was posten. Ich dachte, da präsentiert man nur auch eigentlich wie auf Xing damals seinen Lebenslauf und vernetzt sich mit Menschen, die einen vielleicht einstellen könnten.
Ja, viele Headhunter unterwegs und sowas.
Genau. Und da hat mich meine Mentorin aber ein bisschen rausgeholt und meinte, nee. Guck dir das mal an, wie das so ist. Da posten auch Menschen, da gibt es tatsächlich Inhalte und da sitzen halt deine Kunden. Also die Unternehmen sitzen auch natürlich auf Instagram irgendwo, die haben da auch ihre Profile, aber ja, schau dir das mal an. Ich würde dir das mal empfehlen. Ja, wenn mir jemand sowas sagt, dann denke ich immer, hey, ich beweise dir das jetzt, dass das geht oder nicht geht. Ich probiere das wirklich mal aus und habe dort angefangen, relativ, also dann schon wirklich regelmäßig zu posten, mein Profil zu optimieren und da Zeit zu investieren und zu lesen, war sehr überrascht, was aus LinkedIn geworden ist. Ja. Also das tatsächlich quasi, also ich würde sogar mit Facebook vergleichen, aber halt irgendwie für Erwachsene oder für ja, Berufsmenschen.
Ja, ja, ein bisschen ernsthafter.
Ja, aber schon, ne, also schon wirklich auch unterhaltsam.
Ja, definitiv.
Das war mir nicht klar zu dem Zeitpunkt.
Ja, stimmt, hast du recht, ja.
Und dann haben wir lange darüber gesprochen, wie meine Positionierung aussieht, was möchte ich machen, für welche Unternehmen möchte ich arbeiten und daraufhin halt auch die Strategie, die Posting-Strategie ausgearbeitet, habe ich dann noch im weiteren Verlauf auch nochmal mit einer Expertin einen Posting-Plan gemacht. Das hat sich total bewährt. Also alle meine Aufträge in den letzten 1,5 Jahren, fast alle, glaube ich, kamen über LinkedIn.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Und das Beste daran ist auch nicht nur, also vor allem nicht, weil ich Menschen akquiriere, sondern ich werde angeschrieben und mir werden Aufträge vorgeschlagen. Und das ist
super.
Tatsächlich super cool. Und da bin ich jetzt auch dabei, das so ein bisschen zu verschriftlichen, wie ich das gemacht habe und wie das funktioniert, weil ich das Gefühl habe, Illustratoren wissen das auch immer noch nicht. Also, dass dieses Netzwerk für sie existiert und dass man über dieses Netzwerk gute Aufträge bekommen kann und dass man halt ja von Instagram auch mal wechseln kann.
Ja.
Oder beides auch machen kann, wenn man dafür die Zeit hat. Aber genau, da mache ich jetzt ein E-Book, würde ich es nennen. Ich weiß noch nicht ganz, aber auf jeden Fall schreibe ich alles runter.
Ein digitales Produkt wird es wahrscheinlich.
Ein digitales Produkt, genau.
Ja.
Mit einer Anleitung, weil ich Anleitung liebe.
Da ich ja weiß, dass du sehr schnell arbeitest, würde ich mal sagen, wenn es bis zu unserem Veröffentlichungstermin, der jetzt schon online ist, packe ich das mal direkt in die Shownotes, dann könnt ihr das da finden. Genau, ich will jetzt keinen Druck ausüben, aber ich glaube,
das ist schon gut.
Genau, und dann packen wir es da rein. Ich glaube auch, das ist super hilfreich und ich habe mir von dir auch schon einige Sachen abgeguckt, was LinkedIn angeht und schon viel Rat angenommen, aber bei mir mangelt es immer etwas an der Umsetzungskraft und am Durchhaltevermögen. Du bist halt total krass stringent. Wenn du sagst, du machst das, dann machst du es auch. Und bei mir ist es halt irgendwie so, verläuft gerne im Sand.
Ich bin, glaube ich, da so diszipliniert, weil ich gerne, also ich mag es tatsächlich, wenn jemand mir sagt, wenn du das und das machst, dann erreichst du dieses Ziel. Und dann will ich das ausprobieren, das reizt mich so sehr, auszuprobieren, ob die Anleitung, die jemand anderes mir gibt, ob die auch wirklich funktioniert. Und ich möchte am Ende da stehen und wenn es nicht funktioniert, sagen, ich habe das wirklich ganz genau so gemacht, wie du mir das erklärt hast und es hat nicht funktioniert. Aber bisher haben alle Anleitungen, die ich gemacht habe, funktioniert und das ist natürlich noch ein größerer Anreiz, zu sagen, hey, also wenn Menschen sagen, mach es so und so und dann kriegst du Kunden oder mach es so und so und dann kommst du in die Flow, dann probiere ich das natürlich aus und dann auch diszipliniert, um am Ende nicht mir selber die Schuld daran geben zu können, dass es nicht geklappt hat. So.
Ja.
Für mich so ein Spiel. Vielleicht reizt dich das auch. Also wenn ich das Buch fertig habe, versuche ich da auch mal ein Versprechen mit reinzutun. Damit die Menschen dann sagen, Menschen wie ich dann sagen, okay, das probiere ich jetzt aus.
Ja, das heißt, eigentlich fällt dir das gar nicht so schwer, einen Fokus zu behalten und wirklich was durchzuziehen. Hast du da vielleicht so ein Geheimrezept, wie man immer wieder den Fokus findet? Gut, du hast jetzt gesagt, du lässt dich dadurch motivieren, dass du sagst, du willst das jetzt ausprobieren und du willst jetzt beweisen, dass es funktioniert oder nicht funktioniert.
Ja.
Aber so ganz praktisch im Alltag gesehen, manchmal ist es ja so, man liegt dann bequem auf der Couch und will gerade anfangen, irgendwas zu machen dafür und versandet dann doch mit Instagram. Wie kannst du immer wieder auf deine Bahn zurückkommen?
Ja, ich glaube, das passiert, weil ich das rückwärts mache. Also ich ziehe das von hinten auf sozusagen, das Pferd. Ich mache mir große Träume und große Pläne und Visionen. Und dann sage ich, okay, was müsste ich denn tun, um diese zu erreichen? Und dann breche ich die runter in kleinere Aktionen und noch kleinere Aktionen und wirklich dann winzige Aktionen und schreibe mir das sozusagen in meinen Plan, wenn ich jetzt ein Jahr lang 2x die Woche auf LinkedIn poste, dann werde ich das und das erreicht haben am Ende, also zu sagen. Und dann, das ist irgendwie Motivation genug. Dann weiß ich, dass diese eine kleine Aktion, jetzt investiere ich eine halbe Stunde, um auf LinkedIn den Post abzusetzen, dann ist die nicht so in einem luftleeren Raum, sondern dann weiß ich, diese Aktion führt dazu, dass ich in einem Jahr von meiner Illustration leben kann. Ja. Und dieser große Sinn der Vision dahinter, ja, ermöglicht mir das. Und ich weiß auch, dass wenn ich das ein-, zweimal schleifen lasse, dass ich das dann nicht mehr mache. Also das ist bei mir so. Ich ziehe etwas entweder komplett durch. Und das kenne ich zum Beispiel von Ernährungsumstellung bei mir. Wenn ich dann ein-, zweimal irgendwie doch irgendwas esse, was ich nicht hätte essen sollen, ach, dann lasse ich es ganz sein. So bin ich auch. Und deswegen weiß ich auch, sobald ich dann nachlasse, sobald ich einmal irgendwie das nicht mache, kann ich es eigentlich auch sein lassen. So, das motiviert mich, glaube ich, auch.
Ja, aber das ist auch eine krasse Charakterstärke, weil ich habe das auch, dass mich das auch nervt, wenn ich es dann ein-, zweimal schleifen ablassen. Aber das bringt mich trotzdem nicht dazu, etwas immer wieder so artig auszuführen, dass es sich eben lohnt. Aber ich habe rausgehört, wenn du, das sind ja so eine Art fast Affirmationen, die du dir dann setzt. Also, dass du sagst, wenn ich das und das tue, dann passiert das. Ja. Visualisierst du das irgendwie für dich oder schreibst du dir das irgendwo sichtbar hin oder wie gehst du damit um?
Tatsächlich, also ich mache immer so Jahrespläne, auch um den Jahreswechsel herum. Und es sind nicht unbedingt sehr realistische Pläne. Also ich träume dann wirklich auch groß und stelle mir Dinge vor. Ich glaube, wieso das auch funktioniert ist, weil es auch schon so oft funktioniert hat in meinem Leben. Also irgendwann, es gab so einen auslösenden Punkt bei mir. Da habe ich, als ich studiert habe, kamen meine Eltern zu Besuch und gaben mir einen Brief. Und ich habe diesen Brief gelesen, wusste nicht, von wem der ist und war total spooked, dass jemand irgendwie mein Leben beschreibt. Es war total komisch, weil da stand alles drin, was ich tue. Also so, du hast ein Semester in Paris gelebt, du sprichst diese und diese Sprache und ich weiß, was ist hier los? Von wem ist dieser Brief? Es war total eigenartig. Und am Ende habe ich realisiert, dass der von mir von vor fünf Jahren ist.
Ja.
Ich habe noch nicht mal meine Schrift erkannt, weil die sich im Studium verändert hat. Und aber das war, ich hatte, war irgendwo mal, da gab es so einen Visionsworkshop, was wirst du in fünf Jahren erreicht haben?
Ja.
Ja, dann
haben wir einen Brief an dich selbst, genau.
Genau. Und in Jetztzeit sozusagen. Und diesen Brief hat die Frau von diesem Workshop tatsächlich an unsere Eltern geschickt, weil wir ja nicht wussten, wo wir leben. Ja. Und das war mein erstes Erlebnis. Weil das auch, es war wirklich komisch, ja. Es war sehr weird, weil zum Beispiel, ich habe damals in Paris gelebt, aber ich wollte das auch gar nicht. Ich wollte eigentlich in Straßburg Erasmus machen, da gab es keinen Platz, es gab nur noch einen in Paris, dann habe ich den halt genommen. Aber fünf Jahre vorher habe ich geschrieben, du wirst in Paris gelebt haben. Und dann hat mich doch irgendwie das Leben da so hingebracht, obwohl ich zu dem Moment das nicht wollte. Und da habe ich halt diese, keine Ahnung, Magie von Visualisierung für mich entdeckt. Und das hat mich total schockiert. Und dann wollte ich das ausprobieren, wie das funktioniert oder ob das funktioniert. Und seitdem mache ich das. Und es funktioniert für mich. Es funktioniert halt für mich. Ich schreibe mir auf, dann und dann wirst du das und das erreicht haben. Und natürlich tue ich auch sehr viel dafür, ne? Also es ist jetzt nicht, ich wünsche mir das und dann passiert das, auf gar keinen Fall. Ja. Aber auch große Träume, also ich habe auch sehr, sehr lange visualisiert, zum Beispiel, dass meine Illustrationen in der Flow sind. Da habe ich immer wieder an diesen Moment gedacht, ich gehe in den Kiosk und da steht irgendwie die Flow und dann mache ich die auf und dann ist das da drin. Ja. Und das habe ich auch erreicht. Aber das erste Mal war natürlich das Schwierigste und das Aufregendste. Und hat am meisten Arbeit erfordert, wenn man dann einmal drin ist in dem Flow-Loop sozusagen, dann schreiben sie einen auch wieder an. Das macht auch Spaß. Ich finde, das ist wie so ein Spiel. Da sehe ich das Leben manchmal wie so ein Spiel mit kleinen Gegnern, die man dann irgendwie besiegen muss und dann das nächste Level erreichen. Und das bringt Bock. Und diese Disziplin, die ich habe, macht Spaß, weil das ist so ein bisschen, als wäre ich in diesem Spiel und würde halt die nächsten Level erreichen wollen. So.
sehe ich das lustig. Manchmal. Du hast ja total den Gamification-Ansatz. Sag mal, spielst du auch Computerspiele oder ist das nur in deiner Welt?
Nee, ich spiele keine Computerspiele.
Oder hast du früher gerne Gesellschaftsspiele gespielt oder heute noch?
Auch nicht, nein. Keine Ahnung.
Okay, krass, dass du dann diesen Level-Gedanken und Gegner und ist ja witzig.
Ja.
Wo wir gerade bei Spielen sind, ja. Was genau machst du denn, um von dem ganzen Job auch mal abzuschalten? Oder ist das so ein Element von dir, dass du das gar nicht so richtig machst, weil Zeichnen dir Spaß macht und so weiter? Also wie bist du nur mal privat Carolina und was machst du da?
Also jeder Job ist ein Job, ja. Egal wie sehr man die Aktion vorher lieben würde, bevor es ein Job wird, wird sie dann trotzdem zu einer Routine, die man dann täglich ausführen muss, auch wenn man keine Lust drauf hat. Dementsprechend klar. Und ich zeichne auch sehr, sehr viel weniger in meiner Freizeit, seitdem ich das als Job habe, muss man auch dazu sagen. Also eigentlich kaum. Ich schalte ab. Auf jeden Fall beim Reisen. Wir reisen sehr viel und das ist quasi so mein Gegenpol zum Arbeiten. Beides macht mir Spaß. Also ich liebe den Job und ich liebe das Reisen. Und wenn sich das so schön abwechselt, ist das so ideal. Nachmittags schalte ich, muss ich auch und tue auch sofort abschalten, wenn ich meinen Sohn von der Kita abhole. Dann ist Spiel und Spaß und gemeinsames Kochen oder auf den Spielplatz gehen oder das ist muss das kindliche Carolina-Ich auch rauskommen und hat dann auch in dieser Zeit Spaß. Und sonst bin ich zum Glück ja in dieser Stadt Berlin, die sehr inspirierend ist und das brauche ich auch und das mache ich auch oft. Ausstellungen, Festivals, gute Restaurants, Kunst und Kultur irgendwie aufsaugen und auch mit meinem Sohn, den ziehe ich noch mit. Mal schauen, wie lange er das mitmacht. Aber der kennt auch schon fast alle Museen hier in Berlin. Und wenn hier irgendwie Ausstellungen oder Galerien sind, dann gehen wir da.
Ja. Genau. Wie spannend, dass er das wirklich so mitmacht. Wenn ich mir vorstelle, meine Eltern wären mit mir in Galerien als Kind gegangen. Ich wäre wahrscheinlich vor Langeweile umgefallen. Aber er scheint ja da anscheinend schon so ein Faible mitbekommen zu haben, dass er da auch einigermaßen mitzieht.
Das ist für ihn Normalität. Ne? Das ist so. Ja.
Super, gleich
Menschen fragen uns auch immer. Genau. Menschen fragen uns auch immer, wie macht er das mit, so lange zu fahren, weil wir immer mit dem Bus in Urlaub fahren, so Roadtrips machen. Ja. Und wie, ne, euer Kind dann monatelang im Auto. Wir haben ihn das erste Mal auf dem Campingplatz war er, als er 3 Monate alt war. Und das erste Mal, ich meine, du weißt, du hast es selber gesagt, meine Buch-Release-Party war, als er 3 Monate alt war.
Ja.
Das heißt, so mit Kunst und Kultur wächst er auf. Der weiß gar nicht, dass es die Option gibt, das nicht zu machen, glaube ich.
Ja. Ja, ja, dass es noch andere Dinge gibt, die man machen könnte.
Nee,
ja,
sehr witzig spannend. War jetzt auch im Urlaub, als ich ihn nach 2 Wochen gefragt habe, was möchtest du heute machen? Ich würde mir eine Ausstellung ansehen, also halt irgendwo in der Natur, in Montenegro, ja.
Okay. Ja, aber dann hast du doch Ziel erreicht, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden
Fall. Next Level quasi.
Das ist super, dass wir das zusammen machen können. Und mein Mann mag das auch, daher, das ist schon unsere Freizeitgestaltung ist eigentlich fast immer Kunst und Kultur. Ja.
Ja, ihr habt eigentlich immer was zu tun.
Ja.
Da ist immer, genau, an den Wochenenden gibt es immer Plan und ihr seid immer unterwegs, ne?
Ja, sieht man die bei Stadt dir in der bietet Instagram das zum Story Glück.
Manchmal. Genau. Ja.
Genau.
Und sag mal, du hast gesagt, du zeichnest wenig noch für dich, aber es ist ja schon so, wenn ich mich recht erinnere, deine Buchprojekte, die sind schon aus deinen von dir ausgezeichneten Illustrationen entstanden. Das waren ja keine Auftragsarbeiten per se jetzt erstmal am Anfang, sondern du hast schon auch Projekte, wo du ja einfach von dir aus Ideen entwickelst und die dann an die Frau oder den Mann gebracht hast, ne? Also was ist denn da dein Antrieb? Wie gehst du an solche Dinge ran? Wie kommst du auf diese Dinge?
Ja, das stimmt. Also ich habe ja jetzt 2 Bücher draußen. Das erste Buch, das heißt Try Yourself Happy. Das habe ich damals während der Schwangerschaft und dann nach der Geburt fertig gemacht und released. Das war zu einer Zeit, wo ich noch nicht so viele Aufträge hatte tatsächlich. Ich wollte einfach alles, was ich weiß, zusammenbringen. Ich habe ganz viel in der Achtsamkeitsblase, sage ich mal, auch gearbeitet und wollte das verbinden. Und das zweite Buch, was jetzt im März rausgekommen ist, Schwangerschaft heißt das. Das habe ich während meiner Schwangerschaft gezeichnet. Da habe ich auch jeden Tag in der U-Bahn meistens zur Arbeit habe ich eine kleine Illustration gemacht, weil mich diese Schwangerschaft ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Es gab sehr vieles, was ich so nicht erwartet habe, was einem so nicht in Filmen, sage ich mal, suggeriert wird, wie so eine Schwangerschaft sein kann. Und ich, so habe ich das verarbeitet. Und damals habe ich so kleine Zeichnungen, Illustrationen gemacht, habe die auch auf Instagram gepostet. Die haben auch ganz guten Anklang gefunden. Und das lag jahrelang einfach in der Schublade. Und jetzt dachte ich mir, irgendwann dachte ich mir, das würde ich schon gerne irgendwie veröffentlichen. Ja. Habe ganz lange, jahrelang auch versucht, hier und da das an den Mann und die Frau zu bringen, von Magazinen über Blogs, über Verlage. Und es hat nicht geklappt. Das war sehr lange vielen ein bisschen zu kritisch, negativ. Also ja, ich finde es selber nicht negativ.
Sehr realistisch.
Also genau. Mit Augenzwinkern, so würde ich das beschreiben. Also ich habe jetzt nicht die Schwangerschaft als rosa Zuckerwattenzeit, in der ich Einhörner gepupst habe, irgendwie Einhörner gepupst gesehen, sondern einfach, die U-Bahn hat gestunken und das habe ich gezeichnet. Und es war schwer, in den 5. Stock zu kommen und auch das habe ich gezeichnet. Und es war lange nicht en vogue, das kritisch zu sehen.
Ja.
Und dann habe ich mich entschlossen, okay, dann bringe ich das halt selber raus. Dann mache ich da selber ein Buch draus. Dann habe ich das gemacht. Dann war zufällig eine Buchmesse in Berlin an dem Tag, wo das Buch quasi, das Autorenexemplar bei mir ankam. Dann habe ich das mitgenommen zur Buchmesse und dann hat sich doch ein Verleger gefunden, der meinte, das ist richtig cool, das machen wir. dann konnte ich alles nochmal überarbeiten. Der wollte dann noch ein bisschen anders das haben, hat dann seine Expertise mit reingetan, worüber ich auch sehr froh bin, weil das Buch einfach echt auch richtig schön geworden ist. Also so auch haptisch auch richtig cool und sieht sich sehr schön an. Genau, und so ist das gekommen. Und also alle diese Projekte entstehen immer eigentlich aus einem Bedarf. Wo ich denke, das hätte ich gerne und das gibt's noch nicht. Diese Perspektive, hätte mir das mal jemand geschenkt, so ein Buch über die Schwangerschaft, sag ich mal. Und jetzt mache ich ein drittes Projekt, oder es ist jetzt quasi auch schon abgeschlossen, kommt aber 2024 im August raus. Das ist ein Kartendeck und auch da darf ich noch nicht so viel verraten über das Thema, aber auch da dachte ich, das gibt's nicht, ich brauche das, ich möchte das haben und das gibt es nicht, deswegen mache ich das einfach.
Ja.
Und da arbeite ich immer vor, mache so ungefähr 15-20% des Projektes fertig und dann gehe ich auf die Suche nach Partnern, die das dann quasi finanzieren und produzieren, weil ich selber bin jetzt nicht so diejenige, die auch noch produzieren möchte, ehrlich gesagt, Produkte, physische Produkte. Ich habe nicht das Bedürfnis, ein Lager zu haben und Dinge zu verschicken, sage ich mal. Deswegen gehe ich da immer auf die Suche nach Partnern.
Ja.
Und es ist super, ein Projekt angefangen zu haben, eine Vision dafür zu haben, aber noch nicht komplett fertig zu haben, denn so ein Verlag hat auch immer Mitspracherecht. Ja? Vielleicht wollen die das ein bisschen anders haben, als du dir das gedacht hast. Und so klappt das eigentlich ganz gut, wenn ich das so mache.
Ja, total interessant, diese Projekte dann immer zu sehen, wie die dann am Ende ins Rollen kommen und dann werden sie veröffentlicht oder du tust ja total viel dafür, aber von außen betrachtet ist es halt total spannend, dass da mal diese Idee ist und das dann tatsächlich irgendwann im Buchladen steht.
Ja, das ist und auch immer noch absurd für mich. Ja. Also wenn die Produkte, die fertigen, gedruckten, physischen Produkte im Buchladen sind und ich da reingehe und die entdecke, oder mein Sohn auch, ne? Also das ist ja noch schöner, wenn wir irgendwie im Buchladen gehen, dann sagen, ja, das ist Mama, das ist dein Buch. Das ist Wahnsinn.
Was würdest du denn sagen, wie dich dein Sohn prägt in Bezug auch auf deine Selbstständigkeit, aber generell auch was für Eigenschaften hat er dir schon gelehrt, die du quasi auch gut gebrauchen kannst so im Alltag?
Ich glaube, diese kindliche Freude ist etwas, was ich vorher nicht so hatte und die ich auf jeden Fall von ihm so aufsaugen kann und wo er mich so mitreißen kann. Und bestimmt auch, also was ich faszinierend finde, ist immer noch, wie schnell Emotionen kommen und gehen können, dass man sich auch komplett in Trauer verlieren kann. Und wenn man das tut, wenn man das zulässt, auch einen Moment später schon wieder glücklich sein kann. Also das ist auch so generell etwas, was ich versuche, von ihm anzunehmen und zu lernen. Und im Bezug jetzt auf direkt die Illustratorentätigkeit, das ist natürlich cool. Also das habe ich mir auch vorher so vorgestellt. Mein Beruf ist das Zeichnen. Und er hilft mir, ja. Also er Manchmal lasse ich ihn sogar kolorieren mittlerweile, so auf dem iPad bei irgendwas, wenn er mal zu Hause bleiben muss oder wir zeichnen nebeneinander. Oder er sagt mir, was er cool findet und was er nicht cool findet. Jetzt mache ich mittlerweile auch Kinderbücher und da habe ich natürlich meine Audience zu Hause, ne? Und dann kritisiere er das mal oder gibt mir Ideen, wie ich das anders machen könnte. Oder ich sehe direkt an dem Leuchten in seinen Augen, dass das gut geworden ist. Und das macht Riesenspaß. Also ich weiß, als ich so noch täglich neue Bilder gezeichnet habe für Kinderbücher, jetzt noch vor dem Urlaub, bin ich immer in die Kita gekommen, habe ihn abgeholt und habe gefragt, willst du sehen, was ich jetzt, ne, was ich gerade heute gezeichnet habe? Ja. Und auch, dass er natürlich meinen Beruf versteht. Also es gibt ja Berufe, also wenn jetzt das Elternteil Ingenieur ist für keine Ahnung was, dann kann ein vierjähriges Kind das nicht verstehen. Und er checkt ja komplett, was ich mache und sieht diesen ganzen Prozess und sieht das dann im Buchladen. Und das ist natürlich richtig, richtig schön. Genau.
Ja, dein größter Fan und Kritiker zugleich.
So ist es. Und auch Motivator, weil mit einem Kind konzentriert man sich schon aufs Wesentliche, würde ich sagen. Das Zeitmanagement ist sehr viel besser, weil ich weiß, dass ich in der Zeit, wo er in der Kita ist, die Sachen schaffen muss. Ja, also ich kann mir dann nicht länger Zeit nehmen und manchmal auch mehr schaffen muss, weil ich weiß, dass wahrscheinlich bald wieder irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass alle Mütter bessere Arbeitende sind, Arbeitnehmerinnen und bessere Selbstständige sind, weil sie einfach sehr viel mehr in der Zeit schaffen, die sie haben und gleichzeitig auch noch wahrscheinlich multitasken können, weil sie irgendwie das erste Jahr lang hier das Baby beruhigen und hier irgendwie eine Nachricht schreiben und ich denke schon, also ich habe den allergrößten Respekt vor Müttern, die selbstständig sind oder auch Arbeitnehmerinnen sind und viel arbeiten. Das beides zu wuppen und zu stemmen, ist krass. Und
das war auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich diesen Podcast jetzt auch gemacht habe, weil ich auch, also als ich noch kein Kind hatte, konnte ich das nicht so richtig verstehen, warum jetzt die Mütter so viel mehr leisten im Sinne, also bezogen auf die Selbstständigkeit, als Leute ohne Kinder. Da wurde immer so ein bisschen hervorgehoben, die ist selbstständig und die hat auch ein Kind. Ja. Und dann war das immer so, oh, krass. Und ich war immer so, mein Gott, ja, die hat auch ein Kind. Aber jetzt mal, die keine Kinder haben, die machen ja auch einen tollen Job, so nach dem Motto. Aber jetzt, wenn ich auch ein Kind habe, stelle ich fest, dass ich ganz schön blauäugig war. Und natürlich haben immer noch alle ihre Daseinsberechtigung und jeder arbeitet für seinen Job natürlich auch hart und macht sein Business. Aber ich empfinde es jetzt auch als wesentlich anspruchsvoller und denke mir manchmal so, was hast du eigentlich früher in dieser ganzen Zeit gemacht? Warum bist du da nicht viel schneller unterwegs gewesen? Warum hast du nicht mehr gewuppt? Warum war das nicht schon fertig? Was hast du? Du hast ein Video in der Woche gedreht. Das schaffst du ja jetzt auch. Warum hast du früher nicht mehr? Also es ist einfach jetzt im Nachhinein, denkt man so, krass. Und deshalb genau habe ich jetzt auch gesagt, wir müssen darüber mal so ein bisschen detaillierter reden und mal genau drüber sprechen, was machen wir eigentlich hier und wie kriegen wir das eigentlich alles gewuppt und wie können wir untereinander so ein bisschen voneinander abschauen und Sachen übernehmen, die vielleicht bei einem gut funktionieren und bei dem anderen auch wieder neuen Input kriegen.
Ja, definitiv. Und es ist ja auch nicht nur dieses Zeitliche, dass man mehr schafft. Ich glaube, es ist auch die Fokussierung aufs Wesentliche. Denn als Selbstständige tauschst du ja auch die Zeit, die du hast mit deinem Kind, gegen Arbeitszeit. Ja. Und du würdest niemals gelangweilt vor deinem Laptop sitzen und nichts tun, wenn du in der gleichen Zeit mit deinem Kind sein könntest. Also das also man fokussiert, man sagt dann schon, okay, jetzt gebe ich mein Kind, sage ich mal, in die Kita für so und so viele Stunden. Ja. Das sollte auch schon berechtigt sein, indem ich in dieser Zeit Dinge tue, die mich erfüllen, die ich cool finde und die auch wirklich getan werden. So, ne?
Ja, sonst klopft so das schlechte Gewissen an, nicht?
Ja, das mütterliche schlechte Gewissen, genau. Also ich muss auch zugeben, ich nehme mir in der Arbeitszeit auch Zeit, zum Beispiel zum Sport zu gehen. Ja, also ich nehme mir da aus dieser Arbeitszeit, kann ich mir auch so ein bisschen Me-Time, Self-Care-Time nehmen sozusagen, weil woanders geht das natürlich nicht und das ist auch ein Plus der Selbstständigkeit, dass ich da auch Prioritäten setze und sage, es ist jetzt nicht nur Arbeitszeit, es ist einfach Zeit, in der ich mich auch um mich kümmern kann. Genau, aber also so rumhängen, das habe ich sehr, sehr selten, dass ich in dieser Zeit zum Beispiel ja mal nichts mache. Es ist nur, wenn ich ja. krank bin oder es mir nicht gut geht.
Ja, okay, jetzt haben wir geklärt, was du so ungefähr, also du machst auch Sport in der Zeit, wo dein Kind unterwegs ist und arbeitest. Und dann hast du die Spielzeit. Wann genau kümmerst du dich denn oder du und dein Mann um den Haushalt? Wie handelt ihr das? Macht ihr das mit Kind? Macht ihr das in der Arbeitszeit sozusagen? Immer zwischendurch mal die piepende Wäsche aufhängen? Oder wie handelst du das?
Die Antwort darauf ist ja, weil alles trifft zu. Also ich mache das schon so, dass ich auch mal, wenn ich von zu Hause arbeite, ich arbeite teils von zu Hause, teils von aus Coworking Spaces. Mhm. Und wenn okay. ich von zu Hause arbeite, schmeiße ich schon mal morgens die Wäsche rein und in der Mittagspause hänge ich sie auf. Dazu mhm. muss man aber trotzdem sagen, dass dann mit Essen und Wäsche aufhängen meine Mittagspause dann eine halbe Stunde dauert. Habe ich mal getimt, mhm. um es mal zu sehen. Also das mhm. ist jetzt nicht viel anders als im Angestelltenverhältnis eine Mittagspause. Und sonst am Wochenende viel. Also das ist, mhm. das hat sich leider so verschoben, dass die Samstage so Orga-Tage bei uns geworden sind, mhm. mit Großeinkauf für die Woche und sauber machen und alles erledigen, was man unter der Woche nicht schafft und was liegen bleibt. Okay. Und mit Kind natürlich auch. Also mein Kind sieht mich auf jeden Fall auch die Spüle ein- und ausräumen, während mhm. es selber im Zimmer spielt mal oder hilft auch mit. Es gibt Phasen, die ich gerne ausnutze, wo das Kind gerne staubsaugt oder irgendwas im Haushalt macht. Also ja. dann machen ja. wir das zusammen, weil das ist mhm. jetzt auch nichts, was ich möchte, dass mein Sohn nicht sieht, ja. Und ja, mein Mann klar. macht genauso viel im Haushalt oder er macht halt immer die Wochenend-Großarbeit sozusagen. Und auch mhm. das muss eigentlich mein Sohn sehen. Also ich möchte auch, dass er sieht, dass das beide Eltern gleichberechtigt ja. sozusagen mhm. machen. Ja, aber es ist so eine Mischung aus allem. Ja, schon lange auch die Überlegung, uns da Hilfe zu holen. Aber bisher schaffen wir es irgendwie. Und so eine Hilfe im Haushalt ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Auch zum Teil.
Definitiv, ne? definitiv. Genau. Also wir haben ja darauf gesetzt, uns so einen Staubsauger mhm. und Wischroboter zu besorgen. Und unser Leben hat sich so sehr vereinfacht dadurch. Weil es ist so gut, dass man den einfach, wenn abends das Kind im Bett ist, einfach mal sagen kann, so alle Stühle hochgestellt, alles ordentlich aufgeräumt. Das ist auch der Effekt, dass man dann nochmal alles ordentlich aufräumt. Also ja. das ganze Spielzeug mal an den Ort räumen, wo es hingehört und so weiter. Und dann saugt dieses Ding und wischt danach noch. Und das ist so eine Grundsauberkeit. Oh, die ist ganz toll. Die genieße ich sehr. Wir haben jetzt auch noch mal den alten verkauft und noch eine Stufe mehr uns geholt mit einem, der so drehende Mops hat unten dran, weil dadurch wird das Wischen noch ordentlicher. Und es ist wirklich, wirklich gut. Also ich dachte am Anfang nicht, dass der so gründlich auch saugen und wischen kann. Aber es ist wirklich angenehm. Da liegen nicht ständig überall Krümel. Es ist sauber erstmal und das ist erstmal so die Basis. Kann ich nur empfehlen.
Von der Basis bin ich relativ weit entfernt, gerade jetzt diese Woche, sag ich mal. Aber es fluktuiert halt so, ne?
Ja,
ja. Aber also ich muss auch sagen, da bin ich auch entspannter geworden. Also es ist halt einfach auch nicht immer die Prio, dass es hier blitzeblank ist. Auch wenn wir Besuch haben, wir haben gerne nachmittags nach der Kita, wenn das Wetter gerade nicht so toll ist, Besuch von anderen mhm. Kita-Kindern und Müttern, denke ich mir immer, indem ich dich in eine nicht so ganz ordentliche Wohnung einlade, nehme ich dir den Druck, das nächste Mal mich auch in eine nicht so ordentliche Wohnung einladen zu können und dir zu zeigen, dass
das stimmt natürlich.
Es geht um die Gesellschaft und nicht darum, dass hier wirklich alles tippitoppi ist. Aber es glaube ich auch so ein bisschen Charaktersache und ich war schon immer so, dass mich das jetzt nicht so sehr gestört hat, wenn es jetzt nicht mega sauber war. Da ist mein Mann reinlicher, würde ich sagen, und deswegen kümmert er sich wahrscheinlich dann auch etwas genauer darum.
Okay, also bei euch gibt's da auch eine ganz gute Aufteilung. Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht, um bestimmte Themen zu verteilen? Stichwort Mental Load.
Ja. Ja, ja, wir haben diesen berühmten Mental Load Test gemacht.
Aha, okay.
So, ja, also ich meine, ich glaube, es ist relativ schwierig für neue, junge Eltern nach der Elternzeit reinzufinden, weil in der Elternzeit, die ja meistens die Mutter nimmt, und das bei uns war das auch so, ist ja die Aufgabenverteilung total aus dem Ruder, sage ich mal, ja?
Mhm, ja.
Also da ist ja wirklich, wir sind zurück in den 50ern. die Mutti ist zu Hause, kümmert sich um Kind und Haushalt, ne? Und, ja. Und Papi ist
kommt
irgendwie
dann vom Job genau, nach Hause.
Genau. Und am besten ist noch das Essen auf dem Tisch. Und danach, wenn die Mutter sozusagen wieder in die Arbeitswelt startet, das auszuschleichen und das wieder fair zu verteilen, ist ein Akt, weil man sich ja erstmal ein Jahr lang dran gewöhnt hat. Und wir haben da aber auch, oder ich habe da auch relativ schnell auf diesen Mental Load Test bestanden, dass wir uns da zusammensetzen und gucken, wer macht was tatsächlich und wie wollen wir das auch handhaben. Mit Kind in der Kita kommen ja auch noch tausend Sachen dazu, ja, irgendwie Wechselklamotten, was weiß ich, was da alles anfällt, Arzttermine.
Kindergeburtstage.
Ne? Also es ist ja eine komplett neue, riesige Aufgabenblase, sage ich mal, die da auf diese Eltern zukommt, wo man sich vorher nicht überlegt, wer macht was. Und das kann ich eigentlich nur empfehlen, ne? Den Test zu machen, also der ist online überall verfügbar, zu schauen, inwieweit sind wir da 50-50 und wenn nicht, was kann der andere noch übernehmen oder ne, was macht ihm da mehr Spaß? Und wir haben zum Glück unterschiedliche Dinge, die in denen wir gut sind und die uns Spaß machen.
Ja, also, geht nicht jeder von euch gern einkaufen?
Nee, und nicht jeder macht gerne Geschenke und nicht jeder macht gerne sauber. Ja. Also wir teilen uns da echt relativ gut auf und haben das Glück, dass wir da nicht drum kämpfen, diese Aufgabe oder diese Aufgabe irgendwie zu machen.
Sehr gut. Das klingt insgesamt wirklich sehr gut organisiert, muss ich mal sagen. Du hast vorhin kurz angerissen, dass du ab und zu auch mal in Coworking Spaces arbeitest.
Ja.
Wie ist da deine Erfahrung? Wie kam es dazu und warum machst du das? Was kannst du das empfehlen?
Ja, also obwohl ich introvertiert bin und gerne alleine arbeite und alleine bin und auch nicht so viele Menschen um mich herum brauche, fällt mir auch mal die Decke auf den Kopf. Also immer nur von zu Hause zu arbeiten und keinen Austausch zu haben, würde ich nicht ertragen. Ich habe ja zum Glück meine Mastermind-Runde, in der wir uns ja auch wöchentlich treffen. Ja. Und dennoch möchte ich einfach manchmal rausgehen und woanders arbeiten. Und das ist auch ein anderes, konzentrierteres Arbeiten, wenn ich wo an einem Ort bin, wo ich auch weiß, dass ich dafür zahle, dass ich da arbeiten darf. Ja? Also das motiviert mich nochmal. Ja, das habe ich irgendwann letztes Jahr angefangen und habe mich hier so ein bisschen in meiner Umgebung umgeschaut, was es gibt, ein bisschen was ausprobiert. Das war auch alles nett. Und dann hat aber eine Freundin von mir gesagt, hey, es gibt hier dieses wunderbare Coworking Space am Hauptbahnhof. Es ist nicht weit von mir und da kann man auch arbeiten. Und jetzt bin ich immer da an diesem einen, in diesem einen Coworking Space, Edge Workspaces heißt das. Und da kann ich eigentlich auch diese App empfehlen, über die ich das mache. Es gibt eine App, die heißt Croissant, wie das Croissant zum Frühstück. Eine App, in der man unterschiedlichste Coworking Spaces buchen kann. Man hat einen Festpreis monatlich sozusagen und dann kannst du auch nicht nur in Berlin, sondern auf der ganzen Welt in Coworking Spaces gehen und diese App bezahlen und die App bezahlt dann die, die Coworking Spaces.
Und, okay, das verlinken wir in den Shownotes.
Ja, genau. Und die ist richtig cool, halt auch wenn man mal Workation macht irgendwo und in Coworking Spaces arbeiten möchte. Und hat auch gute Angebote, also auch niedrige Angebote, so für Menschen wie mich, die einmal die Woche maximal im Coworking Space sind. Es ist eine sehr coole Option. In Berlin gibt es nicht so viele, ich glaube 6 oder so, aber ja, wer das hört und mit mir zusammen im Edge arbeiten möchte, das ist das beste Coworking Space sowieso. Das ist ganz, ganz toll. Kann ich nur empfehlen.
Ja. Also das müssen wir auch mal machen. Ich muss auch mal dahin kommen. Das klingt gut.
Auf jeden Fall.
Mal so ein Intensivtag. Ja, wie super. Vielen Dank noch für diesen hilfreichen Tipp. Das packen wir, wie gesagt, unten rein. Und da kann man sich mal umschauen und vielleicht inspirieren lassen. Ich glaube, da suchen immer viele nach Orten, wo man wirklich schön arbeiten kann. Und vor allen Dingen so ein Coworking Space hat ja so ein bisschen den Vorteil, jetzt im Vergleich mit einem Café, dass man da eben akzeptiert arbeitet. In einem Café kommt man sich ja immer so ein bisschen wie so ein Tischbesetzer vor, der einfach zu lange an einer Tasse Kaffee trinkt.
Nee, das kann ich nicht und das mag ich auch nicht. Also da habe ich auch genau dieses Gefühl, jetzt müsste ich wieder was bestellen. Nee, und dieses Coworking Space hat auch noch den Vorteil, dass unten eine sehr gute Kantine ist mit gesundem Essen, das nicht zu teuer ist. Ja. Und dann hat man die Mittagspause auch wieder in einer halben Stunde quasi geschafft.
Perfekt.
Und kann dann weiterarbeiten.
Also Carolina, Wir beenden jetzt mal den Podcast und dann machen wir einen Termin aus, wann wir uns treffen.
Definitiv.
So, also genau. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese schönen Einblicke und vor allen Dingen auch vielen hilfreichen Tipps. Wir packen alles Hilfreiche natürlich unten rein und auch in die Videobeschreibung, wenn du das hier auf YouTube siehst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deine kommenden Projekte und dass es weiterhin so gut floriert bei dir.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.